So, also der, ja, also trotz der gegenteiligen Angabe auf dem Blatt, Blatt 2. In der Aufgabe 1, da werden also wieder mal Monomorphismen charakterisiert, wie wir es für andere Kategorien auch schon gesehen haben. Und Isomorphismen charakterisieren heißt, man soll eine vernünftige Beschreibung angeben, die natürlich nicht dieselbe sein soll wie die Definition eines Monomorphismus. Ja, also klar, es ist jetzt also formal ist diese Aufgabe völlig unterspezifiziert. Ja, also ich meine, natürlich kann man das einfach irgendwie, kann man die Originaldefinition nehmen oder sie trivial umformen oder sowas. Das ist nicht gemeint, sondern gemeint ist sowas, wie wir in, was weiß ich, der Kategorie der Mengen gesehen haben. Nicht? Es ist eine zum Beispiel eine injektive Abbildung oder was auch immer da dann rauskommt. Also ich verrate nicht, was rauskommt. Und ebenso die Isomorphismen. Aufgabe B werden wir am Ende der heutigen Session verstehen, wo wir also die Produkte einführen. Eventuell versteht man Aufgabe 2, wenn man sie nicht sowieso gleich versteht, nach der heutigen Sitzung, dann nach dem nächsten Mal, wo wir also jetzt am Freitag nochmal, nämlich Kommutativität und neutrales Elementeigenschaft für das Produkt zeigen. Und dann lassen wir die Assoziativität eben übrig, die ist dann für den Zettel. Ja, ebenso Aufgabe 3, nicht? Also wir führen heute ein, was Produkte sind und dann ist eben hier diese kleine Aussage über Bewahrung von Monomorphismen unter Produkten zu zeigen. Nicht? Auf Mengen ist das klar. Ja? Also das kann man ja auf Mengen lesen. Auf Mengen haben wir auch schon das Produkt eingeführt. Nicht? Und da ist es also nicht überraschend. Ja, Monomorphismus heißt da injektiv und ich muss also zeigen, dass wenn F und G injektiv sind, dann F Kreuz G auch injektiv ist. Das ist also so ein Einzeiler, den ich einmal runter beweise. Ja, also wenn ich ein Paar habe, wenn ich zwei Paare habe, die also, wenn ich auf die erste Komponente G und auf die zweite Komponente andersrum, auf die erste Komponente F und auf die zweite G loslasse, auf dasselbe geworfen werden, dann werden natürlich komponentenweise die Elemente auf dasselbe geworfen und per Injektivität dieser beiden Abbildungen waren dann beide Komponenten gleich, also die Paare gleich. So, und dieses sehr einfache Argument, das wird hier gewissermaßen kategorifiziert, nicht? Also wir sehen, dass dieses Argument unter der kategoriellen Definition überlebt. Gut, und dann wird in Aufgabe 4 nochmal ein bisschen was. Ja? Ach so, ja, duale Aussage kommt auch heute, was also Dualität heißt. Ja? Also kurz gesagt, was kommt raus, wenn ich alle Pfeile umdrehe? Gut, und dann hier Aufgabe 4. Da wird eben so ein mal strikterer Begriff von Monomorphismus eingeführt. Gut, hier wird streng genommen nicht gezeigt, dass es ein Monomorphismus ist. Also das könnte man auch als Aufgabe stellen, dass jeder solche Schnitt auch ein Monomorphismus ist. Gut, das wollen wir hier nicht machen, sondern wir vielleicht da den dualen Begriffen irgendwie versehentlich gelöscht anscheinend. Gut. Also wir wollen eine Aussage über solche Schnitte beweisen. Schnitte sind praktisch Morphismen, die ein Linksinverses haben. Ja, das ist also, wenn wir uns an die Definition eines Isomorphismus erinnern, dann ist das Inverse, dass wir da verlangen, beidseitig invers. Also es muss Identität geben, wenn ich es links ran komponiere und wenn ich es rechts ran komponiere. Und wenn ich das nur auf der linken Seite verlange, dann heißt so ein Ding ein Schnitt. Und dual, wenn ich es auf der rechten Seite verlange, heißt es eine Retraktion. Das ist irgendwie beim zu schnellen Editieren hier flöten gegangen. Das stand mal da. Das ist wahrscheinlich jetzt auskommentiert oder so. Gut, das füge ich noch wieder ein. Nicht? Also das, was hier in der zweiten Aufgabe kommt mit den Retraktionen. Also eine Retraktion ist das Duale zum Schnitt. Gut, und dann ist wieder so ein kleines Lemma zu beweisen. Das ist das eine zum Thema Schnitte, dass also ein Isomorphismus gerade ein Schnitt ist, der außerdem noch ein Epimorphismus ist. Da findet dann, ja, ist das so? Ja, wenn man diese Aussage nimmt und einmal dualisiert, dann kommt übrigens die Aussage von eben, dass also jeder Schnitt in der Tat ein Monomorphismus ist, die kommt dann raus, nicht? Also wenn man nämlich zeigt, dass ein Isomorphismus ein Epimorphismus ist, dann zeigt man genau, dass die Retrakte die Epimorphismen sind. Dass Retrakte oder Retraktionen Isomorphismen sind. Denn ein Isomorphismus ist natürlich, also das ist trivial, dass ich das jetzt verrate, ja, also ein Isomorphismus ist per Definition offensichtlich sowohl ein Schnitt als auch ein Retrakt. Ne? Er hat ein Linksinverses und er hat ein Rechtsinverses. Und es ist sogar beide Male dasselbe. Gut. Ja, und dann ist die B, die ist jetzt, hat einen leichten Teil, nämlich die Schnitte in Mengen zu charakterisieren. Vorsicht, es ist zwar leicht, enthält aber eine kleine Falle. Und einen, der ist für Nicht-Mathematiker vielleicht so ein bisschen tricky. Da hinten sitzt ein Mathematiker, setzen Sie sich mit ihm zusammen, der kriegt das hin. Da wird also verlangt, also in der Kategorie der Abelschen Gruppen, die Retraktionen und die Schnitte zu charakterisieren, die ja immer zusammen in einer und derselben Situation auftreten. Denn das Linksinverse, das so ein Schnitt hat, das ist natürlich eine Retraktion und umgekehrt. Ja? So, das heißt, hier ist jetzt, da wird der Blick gerichtet auf die Retraktionen. Also, sobald ich die Retraktionen charakterisiert habe, habe ich auch die Schnitte charakterisiert. Das sind dann halt einfach die Inversen dieser Retraktionen. Und ja, da wird eben hier dieser Begriff des Kerns eingeführt, den man vielleicht aus Ingenieursmathe kennt. Ja? Also bei einer linearen Abbildung zwischen nicht Vektorräumen, sondern was weiß ich, R hoch n, ja, ist der Kern eben das, was auf Null geworfen wird. Und naja, diese kryptische Aussage, was lässt sich drüber sagen? Ja, ich kann es auch verraten, die sind natürlich dann isomorph. Genauso kennt man es ja auch von Vektorräumen. Ja, das also Vektorraum ist immer isomorph zu Bildkreuzkern. Und genauso ist das hier dann auch. Naja, und man muss dann eben diesen Isomorphismus konstruieren. Nicht? Das ist nicht fürchterlich schwer und letztlich geht es tatsächlich auch genauso wie der hoffentlich stattgehabte Beweis in Ingenieurmathe über die entsprechende Aussage über Vektorräume. Also sonst, bevor man lange blättert, hat man sich den Isomorphismus dann doch schneller selbst ausgedacht. Ja? Man darf dann nicht vergessen, bestimmte Sachen nachzurechnen. Also erstmal muss man natürlich diese Abbildung angeben, ja, und dann muss man hingehen und zeigen, dass die auch hier ein Gruppenhomomorphismus ist. Also sprich, sich als eine Abelsche Gruppe ist, hier nach Voraussetzung würde ich also intuitionshalber die Gruppenoperation als Plus schreiben, nicht? Dann hat man da das Richtige im Kopf. Abelsche Gruppen, dann schreibt man immer am besten additiv. So, und dann ist hier schon angefangen, weil hier nämlich das neutrale Element einer Abelschen Gruppe 0 und nicht etwa 1 genannt wird. Gut, das heißt, da muss man also zeigen, dass das, was man da hinschreibt, sich mit Plus verträgt. Skalarmultiplikation fällt weg, ja, also Abelsche Gruppe ist halt Vektorraum minus die Skalarmultiplikation. Ne, nicht doch. Ja, und da muss man einen Versus angeben, beziehungsweise gut, muss man zeigen, dass dieses Ding injektiv und surjektiv ist. Nicht? Dann weiß man, dass es einen Versus gibt. Muss man auch einen Schlag nachdenken. Man müsste jetzt eigentlich noch zeigen, dass das Inverse, das man dann kriegt und das man sich ohnehin unterwegs ausdenkt, ja, dass das auch ein Gruppenhomomorphismus ist. Das ist ja verlangt. Ja. Das Inverse muss nicht nur als Abbildung existieren, das Inverse muss auch ein Morphismus in der Kategorie sein. Das steckt in der Definition von Isomorphismus drin. Das muss man in Abelschen Gruppen eigentlich nicht nachprüfen, weil in Abelschen Gruppen jeder bijektive Homomorphismus ein Isomorphismus ist. Das ist relativ typisch für algebraische Kategorien. Man kann entweder das nachrechnen oder am Ende ist es wahrscheinlich doch einfacher nachzurechnen, dass das offensichtliche Inverse, das man dann, wie gesagt, im Rahmen des Surjektivitätsbeweises ohnehin hinschreibt, dass das ein Homomorphismus ist. So, ja, und dann kommt Aufgabe 5, die verallgemeinert nochmal diesen Begriff des Produktes, den wir hier jetzt nur über binäre Produkte einführen, also Produkte von zwei Objekten, so wie wir es also in Mengen auch schon gesehen haben, verallgemeinert auf eine beliebige Familie von Objekten, also insbesondere womöglich unendlich. Und Hier bei A kann man natürlich eigentlich nichts falsch machen. Wenn da steht, definieren Sie so und so, ja, dann klar, dann hat man natürlich die definitorische Gewalt und kann das beliebig blödsinnig definieren. Ja? Aber es gibt eine offensichtliche Verallgemeinerung des Begriffs, den wir hier gleich einführen, und das soll das natürlich sein. Also es soll, gibt beliebig viele unvernünftige Lösungen, aber unter den vernünftigen Lösungen ist kein Spielraum da eigentlich. Gut, und dann, wenn das mal definiert ist, gut, nur dann, wenn man das richtig macht, kann man natürlich B zeigen. Ne? Und in B ist eben hier ein Spezialfall gefragt, nämlich der, wo dieses Objekt hier, jedes Objekt der Familie dasselbe Objekt ist. Nicht? Also wohlgemerkt, hier können Objekte mehrfach vorkommen. Ja? Hier ist, also es ist eine Familie und keine Menge von Objekten. Also sprich, da gibt es eine Reihenfolge und da gibt es mögliche Mehrfachnennungen. Und insbesondere kann es also jedes Mal dasselbe Objekt sein. So, und dann in dem Falle, wo es also jedes Mal dasselbe Objekt ist, kann man also hier die Bewohner des Produkts noch ein bisschen anders beschreiben. Ich finde alles, also hier in dem Fall jedenfalls, dass man auf Mengen das Ganze mal ausrechnet. Gut, und dann ist hier unter Zetens mal ein bisschen Kreativität gefragt, dass man mal ein Gegenbeispiel sucht, ein Trennbeispiel, eine Kategorie, in der es endliche Produkte gibt und unendliche, aber im Allgemeinen nicht. So, das klingt jetzt hochmysteriös. Also als Hinweis gebe ich, also diese Kategorie ist sehr, sehr einfach. Also insbesondere überlege man sich, dass man, also wenn man eine Kategorie hat, die an die Objekte noch beliebige Einschränkungen einführen kann, also einfach nach Herzenslust Objekte rauswerfen, und das, was man kriegt, ist immer noch eine Kategorie, wenn man alle Abbildungen behält oder alle Morphismen behält. Gut, noch Fragen erstmal. Ach so, die sollen üblicherweise gleichgewichtet sein. 5 Aufgaben pro Zettel, nicht? Und ich habe nicht rangeschrieben. Ne? Gut, und da würde ich dann 20 pro Zettel verteilen, also sprich 4 pro Aufgabe. Es sei denn, es sind irgendwo mal auffällige Ausreißer drin, die mir aber bisher noch nicht aufgefallen sind. Oder ist jetzt eine sehr rausgefallen letztes Mal von der Anstrengung her? Achso, Take war schwierig, habe ich mir sagen lassen. Ja, okay. Ja, gut. Sowas würde ich wahrscheinlich dann eher mal zum Anlass nehmen, auch da mal eine Aufgabe zur Sternchenaufgabe zu erklären oder sowas, ja, und dann aus der Bewertung rausfragen zu lassen. Ja. Jo. Ja, das muss nicht so bleiben. Also nur, das war mir bisher jetzt halt nicht aufgefallen, dass da irgendwas groß wesentlich schwieriger gewesen wäre als die anderen Aufgaben. Da mag man mir widersprechen. Ja, aber er sollte mal dran stehen. Ja, stimmt schon. Gut, okay, dann so, mal gucken, was passiert, wenn ich das ziehe. Ey. Es funktioniert. So, jetzt nicht den Adapter vergessen. So, Moment, jetzt klappe ich hinzu. Moment, ein Experiment muss ich noch machen. Bis 5 zählen. Ich habe nämlich einen neuen Kernel. Oh, mal wieder riskiert. Mal wieder riskiert. Und dann, das, was ich mir nicht erklären kann, ist immer, wenn man einen neuen Kernel einspielt, dann geht das Suspend kaputt. Also dann klappt man ihn zu und wenn man ihn wieder aufklappt, bootet er neu. Nicht schlimm, nur nervig. Und das geht aber nach 2 Tagen wieder weg, immer, von alleine. Also er lernt irgendwie, wie man Suspend macht. So, und das hier, nein, er wacht nach dem Suspend wieder auf, ich bin begeistert. So. Ja, nein, das ist ein unabhängiges Phänomen. Also normalerweise, wenn man irgendwie andere Displays anstöpselt und wieder abstöpselt, dann stürzt er ab, auch wenn es sich sonst geklappt hat. Also auch so in einer Dockingstation oder sowas. Okay, gut, dann hat angeblich mehr mit Dell zu tun als mit Ubuntu übrigens. So. Klasse. So, in der Tat, die eine relativ leichte Richtung von dem, was da auf dem Zettel stattfindet, in der Aufgabe über ISOs und Monos, werde ich jetzt mal an der Tafel vorführen, genauer gesagt. Also, jeder ISO ist sowohl ein Mono als auch ein EPI. Also sprich, es bleibt also nur die eigentlich interessante Richtung übrig für die Aufgabe auf dem Zettel, nämlich zu zeigen, dass wenn was ein Mono und ein Schnitt ist, dass es dann ein ISO ist. Das ist recht betrachtet so leicht, ich überlege mir das nochmal mit den Punkten. Ja, also ich stelle mal eine Aufgabe mit explizit verteilten, eine Version mit explizit verteilten Punkten nochmal online. Das ist doch ein bisschen billig jetzt. Okay. Zeigen wir das mal. So, übrigens, Stilkunde, ja? Wichtig für Leute, die demnächst irgendwie auch eine Masterarbeit schreiben oder sowas. Ich habe da oben ohne Bezeichner das Statement von, ja, da habe ich letztes Semester auch schon gepredigt, ne? So, aber das kennen ja noch nicht alle, also das erzähle ich immer, klar, aber für einige ist es neu. Also ich habe das Lemma formuliert ohne Bezeichner für das, was davor kommt. Also habe insbesondere F nicht im Lemma erwähnt. Ich hätte ja sagen können, jeder Isomorphismus F ist sowohl Mono als auch Epi. Das spart im Beweis eine Zeile. Ich muss dann nämlich nicht mehr im Beweis anfangs sagen, sei F ein Iso. Wenn ich mir den Beweis aber wegdenke, dann ist das Lemma blöd formuliert. Wenn da steht, jeder Isomorphismus F ist Mono und Epi, ja, dann führe ich da einen Bezeichner ein, den ich anschließend nie wieder verwende. Jedenfalls nicht im Statement des Lemmas. Macht man nicht. So, und das andere, dass ich mir eben damit den Beweis kürze, ja, das ist keine Entschuldigung. Also die Maxime lautet, ich versau mir lieber das Format der Beweise als das der Statements. So, ne, also auch im Statement wird ein Bezeichner nur dann eingeführt, wenn ich ihn später nochmal brauche. So, deswegen also die Einführung von dem F erst hier im Beweis. Okay. So, wir zeigen jetzt mal, dass F ein Mono ist. Ich zeige natürlich nicht auch noch, dass es ein Epi ist und wir machen auch später noch. Na, formal will ich nicht sagen, aber wir erläutern später nochmal, warum auch das dann nicht nötig ist, sondern ich das eben einfach per Dualität bekomme. Ja, dass F, wenn ich das einmal gezeigt habe, dass das Ding Mono ist, dann auch feucht, dass es ein Epi ist. So, wir müssen also zeigen, F ist ein Mono. Ich nehme also mal an, ich hätte Morphismen G und H, ich spare mir das jetzt die Profile hinzuschreiben, sodass F-Kringel G gleich F-Kringel H ist. Naja. So, jetzt habe ich ja eine Standardbezeichnung für das Inverse meines Isomorphismus, ja, das heißt F hoch minus 1. Und das kann ich jetzt mal an beide Seiten dieser Gleichung von links ran komponieren und bekomme immer noch eine Gleichung. Also links bekomme ich f hoch minus 1, Kringel f, Kringel g. Und rechts dasselbe mit h statt g. Ja, f hoch minus 1 komponiert mit f ist aber, weil das eine Inverse von f ist, gerade gleich Identität. Und Identität komponiert mit G ist G. Und genauso ist die rechte Seite gleich H. Und das war's. So. Ein Grund, warum man das erwähnt, ist der, dass man versucht ist zu glauben, dass die Umkehrung auch gilt. Ja, zwar deswegen, weil das in Mengen so ist. Wenn ich mir also vorstelle, in Set, also in Mengen und Abbildungen, sei F sowohl Mono als auch Epi. Na, wir haben uns ja überlegt, was Monos und Epis in Set sind. Dann ist also F nach unserer Charakterisierung injektiv und surjektiv. Also bijektiv, per Definition. Also nach der Charakterisierung, die wir uns überlegt haben, ein ISO in Set. So, also in Set sind alle Dinge, die sowohl Mono als auch Epi sind, ISOs. So, ja, und Set ist eben manchmal ein guter Ratgeber, aber nicht immer. Ja, und insbesondere bei dieser Eigenschaft stellt man also fest, in Z gilt es anderswo nicht. Es gibt relativ offensichtliche Gegenbeispiele in dieser topologischen Welt. Also zum Beispiel, ja, wir machen ja wenig Topologie hier, aber zum Beispiel diese Kategorie der Graphen ist irgendwo so eine Art topologische Kategorie. Im kategoriellen Sinne ist die sogar in einem formalisierbaren Sinne topologisch. So, ja, machen wir mal einen Morphismus hin in Graphen, den wir schon gesehen haben. Dieser hier zum Beispiel, ja, also einmal der diskrete zweipunktige Graph und dann hier dieser Pfeil, ja. Das Ding ist offenbar ein Mono, ja, also ich schmeiße ja nichts zusammen, das Ding ist injektiv, also das kann man auch formal beweisen, wenn ich also einen Begriff von unterliegender Abbildung habe für meine Morphismen. Gut, können wir noch nicht sagen, was das genau ist. Dann ist jeder Morphismus, dessen unterliegende Abbildung injektiv ist, natürlich auch ein Mono. Das kann man sehr schnell nachrechnen. Und ebenso ist die unterliegende Abbildung ja auch surjektiv. Wohlgemerkt, die Abbildungen bilden ja nur die Knoten ab mit den Kanten machen die nichts. Also das Ding hier, diese Kante ist nicht etwa Teil der unterliegenden Menge oder so, sondern die unterliegende Menge, das sind nur die Punkte. Und da ist das Ding eben auch surjektiv, also ist das Ding Epi. Aber es ist natürlich kein ISO. So, man ist sehr leicht versucht zu denken, dass dagegen in so algebraischeren Kategorien die Aussage wieder richtig ist, insbesondere zum Beispiel, in K-Vektorräumen ist alles, was Mono und Epi ist, kann man leicht nachrechnen, bijektiv, weil die Epis gerade die surjektiven sind und die Monos gerade die injektiven, dann sind also die Dinger, die Monos und Epis sind, die sind also bijektive lineare Abbildungen und jede bijektive lineare Abbildung ist ein ISO. So, ne, also hier, da ist man also erstmal versucht zu denken, jawohl, ja, im Algebraischen gibt es diese Falle nicht. Und dann gibt es aber ein interessantes Beispiel, oder eine ganze Reihe, aber ein sehr einfaches, interessantes Beispiel. Und zwar schon in sowas Simplen wie Monoiden. Und zwar Monoiden oder, wenn man will, in abelschen Gruppen. Und zwar nehme ich mal das multiplikative Monoid der, oder, ja, ach so, arbeitsche Gruppen, das ist gar nicht wahr. So, also das multiplikative Monoid der ganzen Zahlen, das ist natürlich keine Gruppe, weil ich durch ganze Zahlen im Allgemeinen nicht teilen kann. Ja. Und macht einfach eine Inklusion in rationale Zahlen und Multiplikation. Das ist natürlich eine Gruppe. Nee, auch nicht, wenn ich nicht null teilen kann. Also vergessen wir das, es sind einfach nur Monoide. So. Ja, die Null hätte ich ausschließen können. Okay, mit ohne die Null, die ja, ich bekomme ja eine multiplikative Untergruppe hier rechts, wenn ich, also ein multiplikatives Untermonoid, wenn ich die Null ausschließe. Und das ist eine arbitrische Gruppe. Gut. Okay, also ich habe diese Inklusion hier, die ist natürlich ein Mono, ja, weil es eine injektive Abbildung ist. Das ist kein Problem. So, sie ist aber auch, und das mag vielleicht etwas überraschen, ein Epi. Also geben wir dem Kind mal einen Namen. I. So, und ich behaupte jetzt, I ist Epi. Okay. Das ging jetzt die Bezeichnung natürlich durcheinander. Pech, Moment, das müssen wir einmal markieren. Das ist jetzt ein Okay. Ja, ich müsste mir jetzt vorgeben, einfach nur zwei Abbildungen, ja, also das zwei Abbildungen, die hier rausgehen, ja. Mache ich auch. F und G. So, und die dann komponieren mit dem I, ja, und unterstellen, dass die gleich sind. Was heißt das? Nun, das heißt, dass diese beiden Monoid-Homomorphismen natürlich übereinstimmen auf allen ganzen Zahlen. Ich weiß noch nicht, was sie auf rationalen Zahlen machen, aber auf allen ganzen Zahlen stimmen sie überein. Nicht? Das heißt, ich gebe mir vor, f, g, die von q in irgendein Monoid gehen, natürlich jetzt weiterhin q mit multiplikativer Struktur, und die sollen eben, wie gesagt, komponiert mit I den gleichen Morphismen geben, mit anderen Worten. Wir haben FK gleich GK für alle ganzen Zahlen K. So, wer sieht jetzt die grobe Richtung davon, dass wir jetzt zeigen, dass die auch auf allen rationalen Zahlen übereinstimmen? Also das wirkt manchmal mysteriös, und der Beweis, weil man einfach so unkommentiert hinschmeißt, ist mysteriös, und der ist auch anscheinend letztes Mal schiefgegangen, wenn ich Thorstens Notizen recht verstehe. Aber es ist, in Wirklichkeit ist das, also was hier vor sich geht, eher unmysteriös. Wie stelle ich eine rationale Zahl durch andere, durch ganze Zahlen dar? Durch einen Bruch. Genau. Ne? Also eine rationale Zahl ist also eine ganze Zahl mal das Inverse einer ganzen Zahl. So, wohlgemerkt, F und G sind Gruppen oder Monoid-Homomorphismen. Ja? Das heißt also, wenn ich jetzt also gezeigt hätte, dass auch die Inversen der ganzen Zahlen von f und g gleich behandelt werden, ja, dann habe ich das für alle rationalen Zahlen gezeigt. So, Und das sieht, jetzt muss ich also im Wesentlichen zeigen, dass also auch die Inversen von ganzen Zahlen jetzt von f und g gleich abgebildet werden. Und was dahinter steckt, ist mehr oder weniger, dass diese Inversen-Operation, die Monoide natürlich nicht global haben, dass die trotzdem gewissermaßen eine implizite Operation der Theorie ist. Ja, also insbesondere, wenn ich ein Inverses habe, also ein beidseitig Inverses, beziehungsweise da das hier kommutative Monoide sind, eben überhaupt ein Inverses, da ist egal, ob das beidseitig ist oder nicht. Ja. In dem Moment, wo Inverse existieren, werden sie bewahrt. Und das ist das, was hier hintersteht. Das liegt wiederum daran, was meine ich damit, dass Inverse eine implizite Operation sind? Nun, ich kann sie eindeutig definieren durch eine Gleichung, die ich hinschreibe. Ja, also ich kann also praktisch, wenn ich x hoch minus 1 definieren will, gut, ich kann das nicht direkt als einen Term definieren, aber ich kann das implizit definieren durch diese Gleichung hier. Ja, diese Gleichung definiert x hoch minus 1. Sobald irgendwas anderes dieselbe Gleichung erfüllt, ist es gleich x hoch minus 1, wenn x hoch minus 1 denn existiert. So, das heißt, also wenn ich mir jetzt k ungleich 0 hernehme, also 0 selber hat natürlich kein Inverses, da brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Das kommt natürlich auch in der Bruchdarstellung nicht da, also der Nenner eines Bruches ist nicht vor, also der Nenner eines Bruches ist ja nie 0, reicht mir also. So, jetzt muss ich also mal gucken, was da mit dem Inversen passiert. So. Insbesondere möchte ich natürlich gerne, dass das Inverse von f einfach auf das Inverse von f hoch k, von fk abgebildet wird. Ja, dazu rechne ich doch mal aus, ob es ein Inverses ist. Also f von k mal f von k hoch minus 1 ist gleich, naja, jetzt darf ich ja das f durch die Multiplikation durchziehen. Das ist also f von k mal k hoch minus 1. Das ist, ja, f von 1 natürlich. Und das ist gleich e, sagen wir mal, ne? Wenn e jetzt mal das neutrale Element jetzt ja irgendeines Monoids ist, nicht das nicht mehr notwendig aus Zahlen besteht. So. Und an dieser Stelle folgt, ja, ganz, ganz streng genommen, okay, ebenso folgt es auf der anderen Seite, ich habe ja nicht unterstellt, dass das M kommutativ ist. Insofern muss ich da jetzt die inversen Eigenschaft auf beiden Seiten nachrechnen. Ja. Oder ich mache mir vorher Gedanken darüber, dass das Bild von Q in M auf jeden Fall selber auch wieder kommutativ ist. Also eins von beiden muss ich machen. So. Und an dieser Stelle folgt also, dass f von k hoch minus 1 Inverses von f von k ist und als solches eben eindeutig bestimmt. Ich unterstelle hier noch nicht mal, dass wir was über Monoide wissen, also zum Beispiel, dass Inverse in Monoiden eindeutig bestimmt sind, denn Monoide sind ja Spezialfall von Kategorien und die invertierbaren Elemente in einem Monoid sind genau die Isomorphismen und wir haben gezeigt, dass das Inverse eines Isomorphismus eindeutig bestimmt ist. Also können hier gewissermaßen Kategorientheorie, die wir schon gemacht haben, spezialisieren zu so ein bisschen Monoidtheorie. Ja, gut, das heißt also, f bewahrt Inverse, was man gar nicht hätte nachrechnen müssen, sondern was einfach sofort daraus folgt, dass eben die Inversen implizit definiert sind durch eine Gleichung. Die Gleichung wird natürlich bewahrt, wenn ich einen Homomorphismus drauf schmeiße und das heißt, die implizit definierte Operation wird auch bewahrt. Das gilt für alle impliziten Operationen. So, und dann folgt natürlich dass f und g k hoch minus 1 gleich abbilden, nämlich beide auf das Inverse von fk hoch minus 1, also von fk, Quatsch, das Inverse von fk, was ja dasselbe ist wie gk. Ja, und damit wenn ich also eine nicht verschwindende rationale Zahl habe, dann kann ich die ja darstellen als eben ganze Zahl durch ganze Zahl. Und rechne das f von k von diesem Produkt, f von k mal m hoch minus 1 gleich f von k mal f hoch m von f von m hoch minus 1 ist. So, und ich habe wir haben vorausgesetzt, dass g so agiert wie f auf ganzen Zahlen, und wir haben gezeigt, dass es dann auch auf Inversen von ganzen Zahlen so agiert wie f. Das heißt, das ist jetzt gleich f von k mal g von m hoch minus 1. Quatsch. G von k mal g von m hoch minus 1. Und das ist g von k mal m hoch minus 1. Und das war's. Okay, jetzt müsste ich noch um die ausgelassene 0 mich kümmern, aber die 0 ist ja eine ganze Zahl. Also da habe ich schon vorausgesetzt, dass f und g dasselbe machen. So, ne? Also es folgt f ist gleich g. So, ne, mit anderen Worten, also diese Inklusion hier, obwohl in der algebraischen Kategorie, ist sowohl Mono als auch Epi. Nicht? Das heißt, das soll illustrieren, ja, also es gibt in der Kategorientheorie viele so falsche Freunde. Ja, man denkt irgendwie an Beispiele, wo das irgendwie hinhaut, und man glaubt, das würde also im Allgemeinen gelten, und dann fällt man eben aber am Ende doch auf die Nase, weil es eben alles mögliche an Gegenbeispielen noch gibt. So, dann halten wir noch ein nettes Faktum fest über Monomorphismen. Gleich zwei. Erstens, wenn f und g beide Mono sind, dann folgt f komponiert mit g ist Mono. Das werde ich nicht beweisen, das ist auch zu blöd, um es auch nur als Übungsaufgabe zu stellen. Ja, also ich meine, ich kann, wenn ich dann versuche, F-Kringel G links zu kürzen, dann kann ich halt erst F kürzen, dann G kürzen. Ja, also kein Problem. So, etwas interessanter, marginal. Wenn ich jetzt die Konklusion rechts habe, dass also ein Kompositum ein Mono ist, gut, dann weiß ich über das F im Allgemeinen nichts, aber ich weiß, das G ist ein Mono. Und mal ganz kurz den Beweis. Nur den von 2, wie gesagt. Ja, um zu zeigen, dass G ein Mono ist, muss ich mir also zwei Morphismen vorgeben. Was habe ich für Namen übrig? H und K, sagen wir mal. So dass Komponieren mit G, die beiden identifiziert. Ja, nun kann ich das eben schlicht und einfach verlängern. Ja, ich kann mit F weitergehen. Das ist natürlich F Kringel G Kringel H gleich F-Kringel, G-Kringel, K und dann weil F komponiert mit G ein Mono ist, folgt dann H gleich K. So, dann wollen wir los auf Dualität. Das ist also jetzt die erste Konstruktion auf Kategorien, die wir kennenlernen. Das ist so natürlich der eigentliche Witz auch an so einem Begriff. Ja, also wenn man so eine Definition hat, ja, die ja so abstrakt ist wie die der Kategorie, dann klar ist schön, dass man Kategorien in freier Wildbahn findet. Ja, aber man kann sich dann auch natürlich anhand der abstrakten Definition überlegen, dass man vielleicht auch mal Kategorien basteln kann aus anderen Kategorien, die man schon hat. So wie man das mit Gruppen, Vektorräumen und topologischen Räumen auch macht. Etwa wie folgt. Also, wenn wir eine Kategorie C schon haben, dann haben wir folgende einfache Konstruktion einer weiteren Kategorie. Und zwar die duale Kategorie. Die nennen wir C-Op. Op wie Opposite. Gut. Ja, wir müssen sagen, wie das Ding funktioniert. Dazu müssen wir diese ganzen Daten angeben, die da drin stecken. Das heißt, wir müssen erstmal sagen, was sind die Objekte in C-Op. Nun, das ist leicht. Das sollen einfach die Objekte von C sein. Dann muss ich sagen, was sind die Morphismen? Das heißt, die C-Op-Morphismen von A nach B. So, dann bin ich jetzt kackfrech und sage, gut, das sind einfach die Morphismen in C, in der umgekehrten Richtung. Kann mich keiner daran hindern, das zu machen. So, außer natürlich, es geht ab hier nicht weiter. Ich habe ja noch weitere Dinge anzugeben. Noch sind die Daten, die so eine Kategorie ausmachen, nicht vollständig beieinander. Also, was nehmen wir als Identität auf dem Objekt A in C-Op?
Die Identität in C.
Die Identität in C, ne? Also, so, und so, ich mache jetzt mal das C-Op an den Kompositionsoperator dran. Das machen wir normalerweise nicht, aber jetzt hier so bei zumindest der Einführung der dualen Kategorien und vielleicht später auch noch gelegentlich mal hilft es, Verwirrung zu vermeiden. Also, wenn ich in C-Op Morphismen F und G komponiere, was kommt da raus? Ja? G komponiert mit F, ne? Nicht, wenn wir uns das diagrammatisch hinmalen, nicht? Also wenn ich mal ein bisschen Platz hier vielleicht. Nicht, wenn ich also hier mal davon ausgehe, dass das Bild in C-Op, nicht? Da habe ich also. Andersrum. Habe ich vielleicht so eine Typisierung, nicht? Also G geht von A nach B. Und F von B nach C, das will ich komponieren, nicht, zu F Kringel G in C Op. Das entspricht in C, naja, genau dem umgekehrten Bild, nicht, dass in C geht das G eben von B nach A und dass f geht von c nach b. Und ich bekomme also g Kringel f von c nach a, was also in, so Moment, jetzt muss ich also hier wieder das c ob hinschreiben. So, nicht? Also hier in die ob-Komposition gewissermaßen, die geht von a nach c. Und das Ding ist eben, wie gesagt, einfach gleich g Kringel f, was also Morphismus von c nach a ist, also in der ob-Kategorie einer von a nach c. Jo, okay. Und dann ist natürlich jetzt nachzurechnen noch Identitätsgesetz und Assoziativgesetz, aber das ist auch einfach alles nur durch Spiegelung. Nicht? Gut, das ist also schnell gemacht. Ja. Ja, machen wir ein paar Beispiele. Für Kategorien und ihre Dualen. Ja, nehmen wir zum Beispiel mal an, wir hätten so eine partielle Ordnung, x, kleiner gleich, das ist eine Kategorie. Was ist das Duale davon? Ja. Genau. Nicht? Also nicht das, was vorher ein Pfeil von x nach y war, wenn x kleiner gleich y ist, das wird also jetzt ein Pfeil in eine andere Richtung. Das heißt, es gibt einen, wenn x größer gleich y ist. So. REL, Kategorien und Relationen, Quatsch, Mengen und Relationen dazwischen. Das ist das Duale davon. Also, nicht, was haben wir hier? Nicht, also nochmal zur Erinnerung, die HOM-Menge, also die Menge der Morphismen von x nach y in REL, die war ja gleich Potenzmenge von x kreuz y. Also, was ist REL-OP? Im Wesentlichen. Ja. Das gleiche nur mit y und x vertauscht, ja, und da ändert sich natürlich nichts dran, nichts Wesentliches jedenfalls, ja, das heißt also, was rauskommt, ist, wenn man will, nicht ganz gleich, aber zumindest isomorph zu REL selber. Ja, also REL ist selbst dual. So, dann naja, triviale Bemerkung, wenn ich das zweimal mache, also von C ob noch wieder die duale Kategorie bilde, da kommt natürlich schlicht und einfach wieder C raus, nicht? Also zweimal umdrehen hat keinen Effekt. Und was? Nun Unterstrich zu viel, nicht? Ach so, richtig, ja. Da ist ein ob zu viel, weil das ja C ist und dann kommt das ob hinten nochmal drauf und dann verschwindet es, genau. Sehr richtig, ja, dann braucht man natürlich auch die Klammer nicht mehr. Okay, ja, und dann, ja, warum habe ich nicht mit Set angefangen? Machen wir ja sonst immer, das ist ja so schön einfach. Naja, gut, wir können natürlich sagen, also Morphismen, also Setop ist die Kategorie, wo Morphismen von der Menge A in eine Menge B eben die Abbildungen von B nach A sind. Okay, ne, dann haben wir die Beschreibung einfach nur iteriert. Set ist der Anfang von etwas, das nennt sich Dualitätstheorie, und das ist ja, war immer schon unheimlich wichtig und wird auch in der theoretischen Informatik immer wichtiger. Gut, diese Dualität jetzt für Set, die ist am Rande interessant, aber sie ist so der Anfang dieser Theorie. Und zwar ist das, naja, nicht immer, aber häufig, oder ja, jetzt nicht häufig in dem Sinne von, wenn ich mir eine zufällige Kategorie auswähle, kann ich was Vernünftiges über das Duale sagen. Aber es gibt viele Beispiele davon, wo ich also so eine Art Kategorie von Räumen habe. Und also das hier ist eine sehr primitive Kategorie von nämlich völlig unstrukturierten Räumen, wenn man will. Ja, einfach nur unstrukturierte Mengen. Und wenn ich die dualisiere, dann kommt was Algebraisches raus. Und da gibt es also berühmte und auch viel schwierigere Beispiele von. Eins für die Logik und Informatik sehr wichtiges ist dieses hier, das erwähne ich jetzt nur, wenn man nicht. Also es gibt eine bestimmte Kategorie kompakter Hausdorffräume, nämlich die nulldimensionalen Hausdorffräume. Wenn ich die dualisiere, dann kommt schlicht und einfach die Kategorie der boolschen Algebren raus. Und mit Z haut es nicht ganz so schön hin, dazu hat Z zu wenig Struktur, da muss ich also merkwürdige Anforderungen an die boolschen Algebren stellen, aber ich kriege da auch was hin, nämlich Kawa. Kawa ist die Kategorie der vollständig atomaren boolschen Algebren, also der Complete Atomic Boolean Algebras. Ja, was heißt complete? Complete heißt, ja, nicht ausmehren, ein bisschen Ordnungstheorie machen wir später noch. Also complete heißt bei einer Ordnung, sie hat alle Supreme, also jede Teilmenge hat ein Supremum. Nicht? Also eine boolsche Algebra ist ja insbesondere eine geordnete Menge, ja, indem ich in der boolschen Algebra kann ich definieren, was a kleiner gleich b heißt, nämlich indem ich sage, das ist ich verlange A oder B ist gleich B. Das ist die Definition von A kleiner gleich B in der boolschen Algebra. Und wenn die Ordnung vollständig ist, also beliebige Teilmengen Suprema haben, dann heißt so ein Ding complete oder vollständig. Und atomic heißt, naja, so eine boolsche Algebra hat ja immer Fallsummen, ja, also ein kleinstes Element. Und die minimalen Elemente, die da drüber liegen, das sind die Atome. Also die, die ich nicht in noch was Kleineres zerlegen kann. Also kann man sich ganz wörtlich so denken. Das sind die Atome. Und wenn also jedes weitere Element über so einem Atom liegt, dann heißt eine boolsche Algebra atomar. So, ne? Und also die boolschen Algebren, die sowohl atomar als auch vollständig sind, das sind die Complete Atomic Boolean Algebras. Und die Kategorie davon ist isomorph, na, äquivalent zum Dualen der Kategorie der Mengen. So. Ja, nicht? Also wie gesagt, das ist im Grunde weniger interessant. Also hier solche Dinge sind interessant. Das hier ist Stone-Dualität und dann gibt es also in der Literatur Gelfand-Dualität, Pontryagin-Dualität, Priestley-Dualität, rauf und runter. Ja, das ist ja. An allen Ecken, sowohl von Mathematik als auch Informatik, extrem nützlich. Warum? Weil man manchmal Dinge auf einer Seite besser versteht als auf der anderen. Ja, also wenn ich ja, also ich kann zum Beispiel, insbesondere wenn ich was über boolsche Algebren wissen will, dann kann ich mir eben diese Räume angucken hier, über die manche Dinge leichter rauszukriegen sind als über boolsche Algebren. Noch mehr bei anderen dieser Dualitäten. So. Da will ich jetzt hin. Hier. So, diese Dualisierung, die kann ich natürlich nicht nur an den Kategorien selber vornehmen. Ich kann jetzt dieses Dualisierungsprinzip auf erstens Begriffe und zweitens auf Theoreme anwenden. So, also einmal kann ich Begriffe dualisieren. So, ich bekomme zu jedem Begriff einen Dualen. Zum Beispiel, ja, gehen wir einfach nur durch welche durch, die wir schon kennen. Also wir haben gesehen, den Begriff des initialen Objektes und der duale Begriff ist der eines finalen Objektes. So, was soll heißen dualer Begriff? Nun, der duale Begriff ist der, den ich kriege, wenn ich den ursprünglichen Begriff interpretiere, nicht über der Kategorie selber, sondern über ihrem Dual. Zum Beispiel, wenn ich das hier also mal ausführe, also ich nehme jetzt den Begriff des initialen Objektes, aber interpretiere ihn jetzt in C-Op. Also ich sage A, definiere praktisch, A ist initial, ich definiere Finalität von A, dadurch, dass ich sage, ich nehme diesen ursprünglichen Begriff initial und sage, aber A ist initial nicht in C, sondern in C-Op. Und man prüft sofort nach, dass das eben genau ergibt unseren Begriff des finalen Objektes. Nicht? Initial heißt, es gibt immer genau einen Morphismus raus. Wenn ich die Pfeile alle umdrehe, dann heißt es natürlich, es gibt genau einen Morphismus rein. Genauso hier Mono. Ja, also ich würde dann den dualen Begriff, und den nenne ich einfach Epi, ja, den würde ich definieren darüber, dass ich sage, okay, etwas ist Epi, wenn es Mono in der dualen Kategorie ist. Naja, da Mono links kürzen heißt und sich beim Übergang zur dualen die Kompositionsreihenfolge genau umdreht, wie wir gesehen haben, heißt dann also EP, ich kann es rechts kürzen. Ja, das heißt, die, so wie wir sie eingeführt haben, sind das duale Begriffe. Wie ist es mit ISO? Das ist das Duale von ISO. ISO selbst, nicht? Denn ja, das war ja schon gewissermaßen so selbstdual definiert. Also ich habe ja verlangt, dass es ein Inverses gibt, was gleich beidseitig ein Inverses ist. Nicht? Also da kommt raus wieder ein ISO. Ob ich nun eins habe, was links und rechts ein Inverses habe oder eins habe, was rechts und links ein Inverses ist, ist natürlich egal. So, und nicht nur kann ich diese dualen Begriffe bilden, sondern ich erbe längs dieser Dualität auch Aussagen. Zum Beispiel, so, wir haben bewiesen die Eindeutigkeit von finalen Objekten. So. Und dualer Begriff von finales Objekt ist initiales Objekt. So, und ich kann also jetzt einfach den ursprünglichen Satz, den wir bewiesen haben, längs dieser Dualität übersetzen in wieder einen Satz, nämlich also initiale Objekte sind eindeutig bis auf Isomorphismus. Nicht? Da habe ich jetzt einfach jeden kategoriellen Begriff, der vorkommt, durch sein Duales ersetzt. Vorsichtig, es kommen zwei kategorielle Begriffe vor, nämlich initial und iso. Ich habe ursprünglich final. Ich habe also final durch initial ersetzt und ja, Isomorphismus auch durch sein Duales ersetzt, nur das ist eben wieder isomorphisch selbst. Und dann nehmen wir mal das gerade erst bewiesene Lemma hier. Das war unter anderem der Zweck davon, dass wir das überhaupt gemacht haben, damit wir mal was dualisieren können, ja? Wo man auch echte Dualität sieht. Wenn ich jetzt übersetze, dann muss ich natürlich auch die Komposition übersetzen. Komposition ersetzen heißt, übersetzen heißt, ich muss sie umdrehen. Also G Kringel F wird das. Aus Mono wird Epi. Und auch den zweiten Vorkommen von Mono wird ebenfalls Epi, aber es bezieht sich natürlich weiterhin auf G, nicht? Also G, Epi. Nicht? Das heißt also gewissermaßen, die Menge der Epis ist rechtskürzbar. Wenn also ein Kompositum ein Epi ist, dann ist der linke Faktor ein Epi. So, ne, und das bekomme ich also wirklich völlig kostenlos. Klar, ich habe jetzt, na, also völlig formalisiert haben wir das nicht. Also ich habe gesagt, ich gehe durch die Aussage durch und ersetze alle Vorkommen von Begriffen durch ihre Dualen. Da muss ich natürlich jetzt erstmal, um das wirklich formal zu sagen, müsste ich jetzt sagen, in welcher Sprache darf ich überhaupt meine Aussagen aufschreiben. Nicht? Sonst ist das natürlich eigentlich gefährlicher Blödsinn. Ja? Aber gut, wir... Deswegen formuliere ich es jetzt auch nicht formal. Also wir bleiben also im Rahmen der normalen Vernunft. Ja, wir sehen schon, dass wir das nur mit vernünftigen Dingen machen und dann klappt das auch alles. Sonst müsste man irgendwie sagen, legt sich auf, keine Ahnung, irgendeine erststufige oder höherstufige Theorie der Kategorien fest oder sowas. Nicht? Zum Beispiel könnte man sagen, man betreibt Kategorientheorie in irgendeiner passenden Mengenlehre mit Klassen, sowas wie Gödel, Bernays, von Neumann oder sowas. Und Aussagen, die man macht, sind dann in der erststufigen Theorie dieser Mengenlehre. Ne? Aber wir wollen es nicht übertreiben. So. So, nun der letzte Begriff, den wir für einen Zettel brauchen. Produkte. Produkte heißt, ja, wir wollen verallgemeinern das, was wir von den Mengen her als das kartesische Produkt kennen. Gut, wir wollen also ja, passend zwei Objekte verheiraten gewissermaßen. Wie sieht das aus? Naja, wir haben gegeben ja zwei Objekte, sagen wir A und B. Und wir wollen sowas Ähnliches wie das Produkt finden, also ein weiteres Objekt C. Wir haben uns schon so ein... Im Rahmen unserer anfänglichen Überlegungen über Mengen so ein bisschen überlegt, das Entscheidende am kartesischen Produkt sind wohl seine Projektionen in diese beiden Bestandteile. Das heißt also, wir nennen auch mal jetzt die zwei Morphismen, die wir da voraussetzen, Out-Left und Out-Right. Zunächst mal abstrakte Morphismen. Wir sagen jetzt, das Ding heißt ein Produkt von A und B in dieser Reihenfolge. Ja, wohlgemerkt, denn dadurch, dass ich die Projektionen Out-Left und Out-Right nenne, habe ich ja identifiziert eine erste und eine zweite Komponente. Ja, gut. Und wie definiere ich das jetzt? Nun, wir haben uns schon... Damals ist gut, das ist irgendwie drei Wochen her vielleicht, nicht? als wir uns das in den Mengen angeguckt haben, festgestellt, es gibt diese universelle Eigenschaft. Und diese universelle Eigenschaft, die kann ich eigentlich völlig unverändert auch kategoriell übernehmen. Nicht die ursprüngliche Definition, das kartesische Produkt besteht aus Paaren von Elementen und so weiter, ja, das fällt ja in dem Moment schon auf die Schnauze, wo ich Elemente sage. Ja, denn Elemente haben so Objekte von Kategorien im Allgemeinen nicht. Ich brauche gar nicht erst mit anzufangen. Also Objekte in Kategorien sind zunächst mal Punkte in irgendwelchen Graphen, auf denen ich zufällig noch die gerichteten Pfeile, die ich da habe, komponieren kann. Mehr sind Objekte nicht und davon, dass die Elemente hätten, kann also keine Rede sein. Aber diese universelle Eigenschaft, die kann ich ohne weiteres 1:1 kategoriell kopieren. Ja, das heißt, ja, was war das? Nun, ich hatte praktisch gesagt, also dieses Ding hier ist in gewissem Sinne das Stärkste unter allen seinen Konkurrenten. Das heißt, wir können so einen Konkurrenten mal hinschreiben. Gut, so ein Konkurrent ist ein Objekt, das so ähnlich aussieht, also sagen wir D, was mit zwei Morphismen daherkommt, F und G. Wenn für alle solche, natürlich nicht F und F, sondern F und G. So, wenn da ein eindeutiger verbindender Morphismus existiert, machen wir es mal hier vollständig auf. Naja, sagen wir es erst. So, ein eindeutiger Morphismus, den wir auch gleich so als in dieser Paarnotation schreiben, F, G, existiert, sodass das relevante Diagramm kommutiert. Wie sieht das aus? Nun, ich habe hier mein C mit seinen beiden Projektionen nach A und B, die hießen also out left und out right. Und ich habe hier unten das D mit Abbildungen F und G. Und mein Paar F, G, das geht von D nach C und sorgt dafür, dass diese beiden Dreiecke hier kommutieren. Und das soll also nicht nur existieren, sondern durch diese Eigenschaft außerdem noch eindeutig bestimmt sein. Und ja, wenn jetzt so ein Produkt von A und B vorliegt, also wenn C ein Produkt von A und B ist, dann schreiben wir typischerweise das C nicht als C, sondern als A Kreuz B. Ja, jetzt kommen wieder Beispiele. Gut, diesmal fangen wir wieder mit Mengen an. Set. Naja, wir haben ja uns schon überlegt, dass kartesische Produkte diese Eigenschaft haben. Das heißt, zumindest mal, wenn wir also als A Kreuz B so ein kartesisches Produkt hernehmen, dann hat es die verlangte, achso, wir sollten den Namen einmal ausdrücklich sagen. Die verlangte universelle Eigenschaft. Nicht, das haben wir eingangs nachgerechnet. Dann. K-Vektorräume. Ja, auf Vektorräumen kommt es nun so hin, dass das kartesische Produkt auch gerade wieder als Produkt herhält. Allerdings müssen wir natürlich noch sagen, was die Vektorraumstruktur auf dem kartesischen Produkt ist. Das ist also ein kartesisches Produkt von zwei Vektorräumen. Also die linke Komponente ist ein Vektor und die rechte Komponente ist ein Vektor. So, wir müssen jetzt also sagen, was ist zum Beispiel sowas hier? Ja? Also irgendein Skalar, klein a, mal Vektor, Vektor. So, und wie fast immer in algebraischen Kategorien, oder eigentlich sogar wirklich immer in algebraischen Kategorien, funktioniert das komponentenweise. Das heißt, was hier rauskommt, ist a mal v, a mal v. Jetzt natürlich hier mit der Skalarmultiplikation auf den Komponentenvektorräumen. Und ebenso wenn ich hier Vektoraddition jetzt habe von zwei so Paaren, dann addiere ich ebenfalls komponentenweise, also es kommt raus v1 plus v2, w1 plus w2. Ich addiere komponentenweise. So, dann gibt es zwei Dinge, die sich immer relativ ähnlich verhalten, in vielen Dingen jedenfalls. Das sind die Graphen und die partiell geordneten Mengen. Ich mache mir jetzt nur die partiell geordneten Mengen. Im Skript stehen auch nochmal die Graphen. Gut, da nehme ich jetzt also auch wieder statt A Kreuz B schreibe ich jetzt hier mal die üblichen Bezeichnungen, die wir so für geordnete Mengen haben. Also ich bilde mal das Produkt von zwei geordneten Mengen, x, kleiner gleich, y, kleiner gleich. So, da kommt wieder das kartesische Produkt raus als Trägermenge, also x, Kreuz, y. Ja, und eine Ordnung, die ich jetzt noch definiere. Und auch da klappt es wieder komponentenweise. Ja, da muss ich mir also zwei Elemente hernehmen, x1, y1 und x2, y2. Und ich muss sagen, wann ist das linke Paar kleiner gleich dem rechten Paar? Nun, das ist dann der Fall, wenn x1 kleiner gleich x2 ist und y1 kleiner gleich y2. Das Wort partiell geordnete Mengen, das bezieht sich ja immer darauf, dass je zwei Elemente nicht immer vergleichbar sein müssen. Nicht? Also klassisches Beispiel Potenzmenge. Ja, also wenn ich zwei Teilmengen einer Menge habe, dann ist im Allgemeinen weder die eine Teilmenge der anderen noch umgekehrt. Nicht? Das kann irgendwie so aussehen oder so, dann ist weder die linke in der rechten enthalten noch umgekehrt. Nicht? Das heißt, da sind zwei Elemente im Allgemeinen nicht vergleichbar. Wenn ich jetzt mir totale Ordnungen überlege, also solche, wo zwei gegebene Elemente immer vergleichbar sind, sowas wie reelle Zahlen oder sowas. Ja, von zwei reellen Zahlen ist immer eine größer gleich der anderen. Gut, eventuell sind sie gleich, dann ist aber immer sogar gegenseitig größer gleich. Und sonst, wenn sie verschieden sind, ist eine größer und eine kleiner. So, wie sieht das da aus mit dieser Produktkonstruktion? Kann sich zur Hilfe vorstellen, dass man zweimal die reellen Zahlen nimmt, also versucht jetzt auf der Ebene das zu definieren. Aber es ist nochmal hin, ne? So, ne? Also hier haben wir das kartesische Produkt der reellen Zahlen mit sich selber. So, und ich unterstelle die übliche Ordnung auf den reellen Zahlen. So, wir nehmen mal irgendeine, sagen wir hier, ne? Irgend so ein Paar von reellen Zahlen. So, welcher Teil der Ebene sind die Zahlen, die also, oder die Zahlenpaare, die nach dieser Definition da kleiner gleich dem Punkt da sind? Sah nach der richtigen Bewegung aus eben.
Das sind alle, die unterhalb und links von dem Punkt sind.
Genau, ne? Also das hier, ne? Also das hier ist alles, wenn wir den mal x, y nennen, dann ist alles hier kleiner gleich x, y. Und wo sind die, die größer gleich sind?
Aber
rechts oben drüber. Ne? Hier, das sind die, die größer gleich x, y sind. Man muss in beiden Komponenten, da steht und, ja, also in beiden Komponenten größer gleich sein. So, mit anderen Worten, ja, also hier gibt es so weiße Flecken auf der Landkarte. Die sind alle nicht vergleichbar. Ja, die sind in einer Komponente größer, aber in einer kleiner, also nicht insgesamt kleiner gleich oder größer gleich. So, mit anderen Worten, ja, also wenn ich zwei totale Ordnungen, wie zum Beispiel R, ja, hier mit diesem Produkt modifiziere, ist das, was rauskommt, im Allgemeinen keine totale Ordnung. Das ist auch relevant, mathematisch relevantes Faktum. Es gibt zum Beispiel keine anständige Ordnung auf den komplexen Zahlen oder sowas. So, nicht? Das heißt, also hier bei den partiellen Ordnungen klappt es noch, ja? Bei den totalen Ordnungen sehen wir schon so, naja, so ganz selbstverständlich ist das mit der Existenz von Produkten nicht. Und in der Tat gibt es also auf den totalen Ordnungen gibt es kein Produkt. Ich kann zwar sowas Ähnliches hinschreiben, ich kann von zwei totalen Ordnungen, also was mache ich, wenn ich aus zwei totalen Ordnungen wieder eine totale Ordnung auf ein Produkt bilden will? Standardverfahren. Ja. Ja, mit dem Oder ist das so eine Sache. Mit dem Oder geht nämlich leider die Antisymmetrie flöten, glaube ich, oder sowas. Also irgendwas geht schief mit dem Oder. Also totale Ordnung heißt ja, ich sortiere. Ja? Also wie sortiere ich denn Paare von natürlichen Zahlen, sagen wir mal, der Größe nach? Addieren, ja, aber dann habe ich ja auch wieder Dinge, die eigentlich sehr verschieden aussehen und plötzlich sich um den gleichen Platz in der Liste drängeln irgendwie, ne? So würde das doch auch keiner machen. Da hinten ist eine Meldung. Was?
Was?
Oh, ja, das läuft ja im Prinzip so aufs selbe hinaus wie addieren. Also ich kann die natürlich irgendwie verbraten, irgendeine Kenngröße, irgendwie eine Norm oder Summe oder was weiß ich was ausrechnen und dann danach sortieren, aber also wenn Sie das jetzt im Rechner machen würden, das müssen Sie doch anders machen, oder? Wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich habe hier Datenfelder, da habe ich also zwei ganzzahlige Datenfelder und ich will jetzt mal irgendwie alle Einträge der Datenbanken nach diesen beiden Datenfeldern sortieren. Was würde man da tun?
Erst nach dem ersten Element sortieren und danach nach dem
zweiten. Genau, danke schön. Man würde also lexikalische Ordnung bilden, ja? Ne, aber gut, die ist dann tatsächlich wieder eine totale Ordnung, also die, ne, da weiß ich tatsächlich, welches Element nach vorne gehört und welches nach hinten. Und es drängeln sich auch keine zwei verschiedenen Elemente um denselben Platz in der Liste. Aber das ist trotzdem kein Produkt in diesem Sinne. Kann man nachrechnen, muss ich jetzt nicht zu viel Zeit mit verschwenden. Also es ist total, aber kein Produkt. Das sieht man schon daran, dass das ja asymmetrisch ist. Ja, also es bevorzugt eine Komponente und wir zeigen nachher, dass das Produkt effektiv symmetrisch ist, dass es also egal ist, in welcher Reihenfolge ich das Produkt bilde. Und deswegen ist das also klarerweise kein Produkt. So. Okay, dann. So, das haben wir noch. So, geht weiter mit den Beispielen. Also, wenn wir uns hier noch einmal angucken, eine partielle Ordnung als Kategorie, naja, was ich suche, ist etwas, das Morphismen hat in beide meine gegebenen Elemente. So, in der partiellen Ordnung heißt das nichts anderes als, es liegt unter beiden gegebenen Elementen. Und das hier sagt, wenn es ein weiteres Element gibt, was auch unter beiden Elementen liegt, also eine untere Schranke von den beiden Elementen ist, dann ist das aber höchstens so groß wie mein Produkt. Das heißt, was hier rauskommt, ist einfach nur das Supremum der beiden, das Infimum der beiden Elemente. Nicht die größte untere Schranke, also das größte Element, was unter beiden diesen Elementen liegt. Muss es natürlich geben, gibt es nicht in jeder partiellen Ordnung. Es kann mal vorkommen, dass es keine größte untere Schranke gibt von zwei Elementen, aber nur dann, wenn es eine solche größte untere Schranke gibt, gibt es ein Produkt und das ist dann die größte untere Schranke. Infimum oder, wenn man mal englische Literatur sieht, sowas heißt ein Meet. Jo. Ich mache eigentlich mal was anderes. Ja, das die weiteren, also ein Beispiel ist noch über, das machen wir aber später. So, schaffen wir noch was? Nee, wir schaffen nichts mehr. Ja, nö. Minute haben wir noch, sind noch Fragen? Okay, also für den Zettel haben wir es jetzt im Wesentlichen. Wir machen am Freitag noch Symmetrie des Produkts. Das ist dann so ein bisschen, gewissermaßen, dass man einmal sieht, wie man solche Eigenschaften zeigt, auf dem Zettel ist zu zeigen, Assoziativität des Produkts. Wie gesagt, Zettel mache ich nochmal ein Update, nicht mit korrekter Nummer und doch vielleicht mal expliziter Punkteverteilung und dergleichen mehr. Und ja, trotz Brückentag würden wir uns also dann Freitag sehen. Wie gesagt, ich hatte neulich angekündigt, der nächste Brückentag, also der von Frohnleichnam auf das Wochenende drauf, da bin ich auf Konferenz, da fällt es aus. Okay.